Grüß Gott und willkommen in der Katechismusreihe bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Heute sprechen wir über ein Thema, über das sogar der Katechismus selbst sagt, dass es erstaunt. In Nummer 2838 heißt es, diese Bitte erstaunt. Gemeint damit ist die Bitte des Vaterunsers, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Die Vergebung der Schuld, das ist wirklich für viele Menschen ein schwieriges Thema. Es gibt Menschen, die grundsätzlich Schuld immer nur bei anderen suchen, aber auch Menschen, die mit sehr hohen Ansprüchen an sich selbst durch das Leben gehen und es nicht schaffen, sich selber Fehler zu verzeihen. Was Jesus Christus damit meinte, als er uns aufgetragen hat, im Vaterunser immer wieder für die Vergebung der Schuld zu bitten, das wollen wir in dieser Sendung anhand des Katechismus genauer betrachten. Die Aussagen der Kirche über diese Bitte finden Sie, wie gesagt, ab Nummer 2838. Das entspricht der Seite 710 folgende in der deutschen Ausgabe von 2003. Zu diesem Thema ist heute mit uns Diakon Florian Kopp verbunden. Er ist ständiger Diakon, Familienvater und Religionslehrer aus Landsberg am Lech. Grüß Gott, Herr Diakon Kopp. Vielen Dank, dass Sie den Vortrag bei uns halten.
Grüß Gott. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn man das Vaterunser auf seinen wesentlichen Gehalt verdichten wollte, ähnlich wie Jesus die 10 Gebote auf das doppelte Liebesgebot konzentriert hat, so könnte man das folgende Stoßgebet sprechen. Vater, um deines heiligen Namens willen, lass uns in deiner Gegenwart leben. Wie wir gesehen haben, geht es in der Bitte um das tägliche Brot für heute, die im Zentrum der 7, bei Lukas sind es 5 Bitten, angeordnet ist, ganz besonders um das Leben vor Gottes Angesicht im Hier und Jetzt. Denn die Gegenwart ist immer die entscheidende Zeit der Bewährung, in der wir uns zwischen Gnade und Sünde, zwischen Heil und Unheil, zwischen Leben und Tod entscheiden müssen. Jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Stunde. Heute wird getan oder auch vertan, worauf es ankommt, wenn er kommt, heißt es in einem modernen geistlichen Lied. Aber es fällt schwer, in Gottes Gegenwart zu leben, wenn uns die Sorge um die Zukunft oder die Last der Vergangenheit bedrängt. Ebenso schwer fällt es, seinen heiligen Willen zu erkennen, wenn wir einer Zeit nachtrauern, die unwiderruflich vergangen ist, oder in der Zukunft schwelgen, die dann doch ganz anders kommt. In der 5. und 6. Bitte seines Gebetes will der Herr uns von beiden befreien, damit wir weder im unveränderbaren Gestern noch in einem unwirklichen Morgen leben, damit wir weder Gefangene der Schuld sind, unserer eigenen oder Fremder, noch Spielball unserer Versuchungen. Heute wollen wir uns mit der 5. Bitte beschäftigen. Folgende Übersetzungen sind möglich. Nach dem Matthäusevangelium, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldnern vergaben. Beziehungsweise, nachdem oder sobald wir unseren Schuldigern vergeben haben. Nach Lukas heißt es, vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jeden, der uns schuldet. In beiden Versionen ist unsere Vergebungsbereitschaft Voraussetzung oder Vorleistung dafür, dass uns Gott Sünde und Schuld vergibt. Warum ist das so wichtig? Bevor wir uns der moralischen und religiösen Dimension dieses Problems annehmen, wollen wir noch kurz auf den psychologischen Aspekt eingehen. Wer nicht vergeben und verzeihen kann, der belastet sich selbst. Der Psychologe Paul Watzlawick beschreibt in seiner bekannten Anleitung zum Unglücklichsein, das Wühlen in der Vergangenheit, das Nachtragendsein als eine unerschöpfliche Quelle des Leids. Besonders effektiv ist es, andere für das Unglück in der eigenen Lebensgeschichte verantwortlich zu machen. Dafür eignen sich in erster Linie die Eltern, also die soziale Umwelt. Aber auch Gott, der uns mit mangelhaften Anlagen ausgestattet hat. Solange wir mit unseren Anlagen und unserer Umwelt hadern, solange wir der göttlichen Vorsehung und unserer Herkunftsfamilie die Schuld zuweisen, solange wir uns weigern, selbst Verantwortung zu übernehmen für unsere Selbstentfaltung, verzichten wir auch auf unsere Freiheit und unser Glück. frei zu werden, müssen wir erst diese dreifache Entfremdung, die Entfremdung von Gott, von unseren Mitmenschen und von uns selbst überwinden. Wir müssen diese selbstgewählte Isolation sprengen und herausfinden aus der Absonderung, die immer die Folge von Sünde ist. Die beiden Worte sind ja miteinander verwandt. Aber vielleicht ist es besser, von Schuld zu reden. Denn dieser Begriff hat auch einen positiven Aspekt. Denn Schulden sind ja etwas, das noch gezahlt, das noch beglichen werden kann. Jemanden etwas schuldig zu sein, bedeutet ja nicht unbedingt ein Versagen. Dass ich in einer Schuld stehe, kann ja auch bedeuten, dass jemand große Verdienste erworben hat um mich und ich ihm Dank schulde. So gesehen, im Sinne von jemanden etwas schuldig bleiben, jemanden etwas verdanken, drückt der Begriff Schuld unser natürliches Verhältnis zu Gott aus. Bleibt niemanden etwas schuldig, nur die Liebe schuldet ihr einander immer, sagt Paulus im Römerbrief, Kapitel 13, Vers 8. Und genügend lieben kann der Mensch gar nicht. Unser Leben, unser Lieben, bleibt immer Stückwerk, wie ein Mosaik, das der Vollendung durch den Künstler bedarf, der allein das Ganze im Auge hat, der mehr sieht als einzelne Steine, Stellen oder Löcher, der uns besser kennt als wir uns selbst, der mit seinem liebenden Blick auf unser Leben schaut. Wenn wir unsere Geschichte, unsere Vergangenheit unter diesem Vorzeichen betrachten, wie verändert dies unsere Sicht auf unsere Mitmenschen? Von dieser gewandelten Sichtweise, diesem veränderten Blickwinkel, schreibt der Apostel Paulus, Zitat: Die Liebe treibt uns, da wir überzeugt sind, einer ist für alle gestorben, damit die Lebenden nicht mehr für sich leben, sondern für den, der für sie gestorben ist und auferweckt wurde. Darum beurteilen wir von jetzt an niemanden mehr nach menschlichen Maßstäben. Wenn wir auch einst Christus nach menschlichen Maßstäben beurteilt haben, so urteilen wir jetzt nicht mehr so. Denn wer in Christus ist, ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Alles aber kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich versöhnt und uns mit dem Dienst der Versöhnung betraut hat. Denn Gott hat in Christus die Welt mit sich versöhnt. Er rechnet ihr die Sünden nicht mehr an und hat uns das Wort der Versöhnung übertragen. An Christi statt also walten wir dieses Amtes. Gott selbst ist es, der uns mahnt. An Christi statt bitten wir, lasst euch doch mit Gott versöhnen. Seinen zweiten Brief an die Korinther verfasste der Apostel in größter Bedrängnis und Herzensnot, unter vielen Tränen. So heißt es im Kapitel 2, Vers 4. Was war geschehen? Seit seinem letzten Besuch in Korinth haben Gegner des Apostels Stimmung gegen ihn gemacht. Paulus musste sich gegen Vorverurteilungen und Verleumdungen zur Wehr setzen, die ihm sehr zugesetzt haben. Im Kapitel 4 und 5 erklärt Paulus seinen Anteil an den Leiden Christi. Aber nicht, um vor der Gemeinde in Korinth anzugeben, wie man ihm unterstellt, sondern im Hinblick auf die Auferstehung, eine Hoffnung, an der alle teilhaben sollen. Er sieht sich gezwungen, die Motive seines Handelns zu erklären und bittet die Gemeinde um Überwindung ihrer Vorurteile. Dieses Werben um Versöhnung gerät dabei zu einer Programmschrift für christliche Gemeinschaften mit Konfliktpotenzial, also auch für unsere heutige Kirche in Deutschland. Paulus geht es gar nicht primär um sein angeschlagenes Ansehen, um seine gekränkte Eitelkeit, sondern was den Apostel im Innersten bewegt, ist die Liebe Christi, der für alle gestorben ist, damit die Lebenden nicht mehr für sich leben, sondern für den, der für sie starb und auferweckt wurde. Kapitel 5, Vers 15. Leben, sterben, auferstehen, das sind in Christus keine Gegensätze mehr, sondern eine Einheit. Ganz ähnlich hat es der Apostel dann im Römerbrief, Kapitel 14, formuliert: Keiner von uns lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder ob wir sterben, wir gehören dem Herrn. Denn Christus ist gestorben und lebendig geworden, um Herr zu sein über Tote und Lebende. Diese vertikale Beziehung zwischen Mensch und Gott hat auch eine horizontale Dimension. Paulus sagt ja nicht, Christus ist für mich gestorben, er hat mich erlöst, sondern er spricht, wie wir im Vaterunser, von uns allen im Plural. Die Liebe Christi hat daher Konsequenzen für die alltäglichen Beziehungen von Mensch zu Mensch. Im Römerbrief wendet sich Paulus ganz unvermittelt an den Lesern. Wie kannst also du deinen Bruder richten? Und du, wie kannst du deinen Bruder verachten? Wir werden doch alle vor dem Richterstuhl Gottes stehen, sagt er. Kapitel 14, Vers 10. Es fällt auf, dass der Apostel hier nicht an moralisch korrektes Leben appelliert oder ein konkretes Ethos entfaltet. Es geht ihm gerade nicht darum, zwischenmenschliche Beziehungen zu normieren, sondern um einen neuen Blickwinkel. Im Blick auf den Nächsten soll der Christ die Perspektive Gottes einnehmen und, Zitat, von jetzt an niemand mehr nur nach menschlichen Maßstäben einschätzen. Der Maßstab Gottes aber ist weder eine moralische Leistung noch Gutmenschentum. Bürgerliche Anständigkeit und Political Correctness werden ihm nicht gerecht. Jesus fordert vielmehr dazu auf, vollkommen zu sein, wie der himmlische Vater, der seine Sonne über Gute und Böse aufgehen lässt. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Nur der Geist, aus dem wir leben, kann die Gesinnung Jesu zu unserer machen, heißt es im Katechismus 28, 42. Maßstab für diese Vollkommenheit ist demnach Barmherzigkeit, auch und gerade gegenüber den Menschen, die uns zuwider sind. Ein Ringen um inneres Versöhntsein mit ihnen, das sich in einer unerschöpflichen Bereitschaft zur Versöhnung äußert. Wer in Jesus nur das moralische Vorbild sieht, den Reformer erstarrter Formen oder, wie Paulus früher, den Rebellen gegenüberkommenen Normen, beurteilt ihn nach menschlichen Maßstäben und übersieht die Liebe Gottes, welche sich allen Menschen ohne Vorbehalte hingegeben hat und schenken will, sofern sich der Mensch beschenken lässt. Denn die Liebe Christi ist an eine Bedingung geknüpft, den Verzicht auf die Beurteilung und Vorverurteilung des Nächsten nach rein menschlichen Maßstäben. Dazu der Katechismus 28,40. Es ist erschreckend, dass Gottes Barmherzigkeit nicht in unser Herz eindringen kann, bevor wir nicht unseren Schuldigern vergeben haben. Wie der Leib Christi, so ist auch die Liebe unteilbar. Wir können Gott, den wir nicht sehen, nicht lieben, wenn wir den Bruder und die Schwester, die wir sehen, nicht lieben. Wenn wir uns weigern, den Brüdern und Schwestern zu vergeben, verschließt sich unser Herz und seine Härte wird undurchdringbar für die barmherzige Liebe des Vaters. Im Matthäusevangelium Kapitel 5 heißt es, wenn du also deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe vor dem Altar und geh zuerst, versöhne dich mit deinem Bruder. Dann komm und opfere deine Gabe. Verständige dich ohne Verzug mit deinem Gegner, solange du noch mit ihm unterwegs bist. Sonst könnte dich dein Gegner dem Richter übergeben und der Richter dem Gerichtsdiener und man würde dich ins Gefängnis werfen. Wahrlich, ich sage dir, du kommst von dort nicht heraus, bis du den letzten Heller bezahlt hast. Umkehr und Versöhnung, das ist die zentrale Forderung des Evangeliums und einer christlichen Ethik. Allein in der Bergpredigt wird sie viermal erhoben. Die Stellen sind Matthäus Kapitel 5, Vers 21 folgende, Vers 43 folgende, Kapitel 6, Vers 12 und folgende und Kapitel 7, die ersten Verse. Das ist ein Fünftel des gesamten Textes. In keiner anderen Angelegenheit ist Jesus so streng und radikal wie in puncto Vergebung. Nirgends ist die Kehrseite der Frohbotschaft so sehr Drohbotschaft wie beim Thema Verzeihung. Das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht, den der Herr voll Zorn den Folterknechten übergab, Matthäus Kapitel 18, endet mit den Worten: Ebenso wird mein himmlischer Vater jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von ganzem Herzen vergibt. Davon, vom ganzen Herzen, hängt alles ab, so der Katechismus 2843. Es liegt nicht in unserer Macht, eine Schuld nicht mehr zu spüren oder zu vergessen. Doch das Herz, das sich dem Heiligen Geist öffnet, lässt diese Verletzung zum Mitleid werden und reinigt das Gedächtnis, indem es die Schuld zu einer Fürbitte werden lässt. Der Verzicht auf Verurteilung begründet die Nächstenliebe und ermöglicht Versöhnung, Entfeindung und Frieden. Wer darauf verzichtet, seinen Nächsten, sei es Bruder oder Schwester, Feind oder Feindin zu richten, der unterwirft sich mit ihm Gottes Gericht, dessen einziger Maßstab die Barmherzigkeit ist. Und das hat jeder von uns nötig, denn obwohl wir das Taufkleid tragen, hören wir nicht auf zu sündigen und uns von Gott abzuwenden. In der fünften Bitte kehren wir wie der verlorene Sohn zu ihm zurück und bekennen uns vor ihm als Sünder, heißt es im Katechismus 2839. Keiner kann einen anderen vom Freudenmahl, das der Vater für ihn geben will, ausschließen. Das kann er höchstens sich selbst antun. Wenn er seinem Bruder, seiner Schwester die Vergebung, die Gott anbietet und ersehnt, verweigert, bringt er sich selber um Gottes Barmherzigkeit. Der Spruch, wenn der oder die in den Himmel kommt, dann will ich nicht hinein, ist nur ein trauriges Beispiel der Selbstexkommunikation. Keiner wird das ewige Leben für sich erlangen, wenn er das Heil nicht auch für seinen Nächsten wünscht. Der heilige Cyprian warnt: Gott nimmt das Opfer unversöhnlicher Menschen nicht an und schickt sie vom Altar weg, auf dass sie sich zuvor mit ihrem Bruder aussöhnen, damit sie dann durch ihre friedfertigen Bitten auch bei Gott Frieden finden. Das schönste Opfer in Gottes Augen ist es, wenn Friede und brüderliche Eintracht unter uns herrschen. Aus diesem Grund verlangt Jesus in der Bergpredigt sogar, den Feinden zu vergeben und sie zu segnen. Und als er ans Kreuz geschlagen wird, bleibt er seiner Forderung treu und betet für seine Henker. Die Vergebung ist ein Höhepunkt christlichen Betens, so der Katechismus, 2844. Zitat: Deshalb kann nur ein Herz, das mit dem göttlichen Mitleid übereinstimmt, die Gabe des Gebetes in sich aufnehmen. Die Vergebung bezeugt auch, dass in unserer Welt die Liebe stärker ist als die Sünde. Die Märtyrer von gestern und heute legen für Jesus dieses Zeugnis ab. Die Vergebung ist die Grundbedingung für die Versöhnung. Sie kennt weder Maß noch Grenzen, weil Gottes Barmherzigkeit maßlos und grenzenlos ist. Wenn wir sogar unseren ärgsten Feinden vergeben sollen, wie wollen wir es da rechtfertigen, wenn wir gegen die sogenannten Mitchristen, unsere Schwestern und Brüder in der Gemeinde Groll hegen? Wie es keinen Gegensatz zwischen Sonntagsfrömmigkeit und Alltagsleben geben darf, so bildet auch das irdische und das ewige Leben eine Einheit. Wer an Christus glaubt, hat das ewige Leben bereits. Er kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod ins Leben herübergegangen. In Jesus haben wir die Erlösung bereits, die Vergebung der Sünden. Belege dafür sind Johannesevangelium Kapitel 5, Vers 24, Kolosserbrief Kapitel 1, Vers 14, Epheserbrief Kapitel 1, Vers 7. Aber wie kann man das wissen, dass wir bereits im Leben sind? Im ersten Brief des Apostels Johannes heißt es: Wir wissen, dass wir aus dem Tod ins Leben herübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Wer dagegen immer noch offene Rechnungen mit seinen Nächsten hat, wird auch seine eigene vor Gericht begleichen müssen. Selig also der Mensch, der versöhnt ist mit seinem Nächsten, denn er hat Frieden in seinem Herzen und vor Gott. Versöhnung ist allerdings ein lebenslanger Prozess, also ein Zustand, den man nicht aufs Sterbebett verschieben könnte. Hier ist mit einem geläufigen, aber gefährlichen Missverständnis aufzuräumen. Mit dem Aberglauben, wir könnten oder müssten sogar vor Gott unsere Werke und Verdienste gegen unsere Sünden und Verfehlungen aufrechnen, wie es uns vielleicht mittelalterliche Darstellungen von der Seelenwaage nahelegen. Paulus war von dieser Erkenntnis ganz durchdrungen, dass wir von Gott keine Belohnungen für unsere Selbstgerechtigkeit zu erwarten haben. Die Gerechtigkeit, das heißt, das Angenommensein von Gott, ist ein ganz unverdientes Geschenk, ein ungeschuldeter Vertrauensvorschuss Gottes. Wir können auf dieses unverdienbare Geschenk, auf diese Gnade, nicht anders antworten als mit grundsätzlichem Vertrauen in diese Liebe. Eine Grundentscheidung, die wir im Leben freilich ständig zu erneuern haben. Ohne dieses fortwährende Ja zum bedingungslosen Angenommensein sind all unsere Werke wertlos und vergeblich. Nur im Glauben haben unsere Leistungen vor Gott Bestand. Nur im Glauben ist unsere Schuld vor ihm nichtig. Wer darauf nicht vertrauen kann und im Jenseits einen strengen Richter erwartet, der uns und unseren Mitmenschen alles nachträgt, hat die Versöhnungstat Christi weder verstanden noch angenommen. Er lebt unversöhnt mit einem vorchristlichen Gottesbild, das ihm die Selbstannahme, also die Versöhnung mit den Höhen und Tiefen der eigenen Lebensgeschichte und die Nächstenliebe, also das Versöhntsein mit seinen Mitmenschen, so schwer macht. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er dem Namen des einzigen Sohnes Gottes nicht geglaubt hat. So Jesus im Gespräch mit Nikodemus, Johannes Evangelium Kapitel 3, Vers 17. Soll das etwa heißen, dass es Gott egal ist, wie sehr wir in unsere alten Sünden verstrickt sind? Oder ob wir Barmherzigkeit üben im Leben, Hauptsache wir glauben an ihn? Mitnichten. Vielmehr kann die von Christus erwirkte und von Gott geschenkte Versöhnung nicht folgenlos bleiben. Sie verwandelt den alten Menschen von Grund auf durch die Taufe und erneuert ihn fortwährend durch die Sakramente. Noch einmal das Gespräch mit Nikodemus. Jesus sagt, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Ein Christ ist also zum zweiten Mal geboren, lateinisch alter natus. Er oder sie ist anders geboren und sollte daher auch anders, das heißt alternativ, leben, weil er oder sie sich jeden Tag wie neu geboren fühlen darf. Wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung, sagt Paulus. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Aber das alles kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich versöhnt und uns den Dienst der Versöhnung aufgetragen hat. Wir haben die verwandelnde Kraft der Versöhnung also nicht aus uns heraus, sondern aus der Begegnung mit Jesus. Und deshalb haben wir den Auftrag, diese Versöhnung weiterzugeben, indem wir sie anderen immer wieder anbieten. Ja, Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat, indem er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnete und uns das Wort von der Versöhnung anvertraute, sagt Paulus. Damit wir es praktizieren, und darüber hinaus auch verkündigen. Erst dadurch erweisen wir uns als Mitarbeiter Gottes, die seine Gnade nicht vergebens empfangen haben. So heißt der erste Vers im 6. Kapitel des 2. Korintherbriefes. Das alles ist schön und gut gesagt, aber die alltägliche Erfahrung lehrt, wie schwer Versöhnung sein kann. Die Religionen haben daher Übungen entwickelt, wie der Mensch mit Gott, mit sich selber und mit seinen Mitmenschen ins Reine kommen kann. Die Juden haben gerade erst das neue Jahr mit 10 Tagen der Versöhnung begonnen. In dieser Zeit bemüht man sich, Gott im Gebet besonders nahe zu kommen. Durch Verzicht und Fasten sucht man Selbstentfremdung zu überwinden. Und mit kleinen Werken der Barmherzigkeit wie Almosen übt man die Nächstenliebe ein. Bei den Muslimen gehören das tägliche Gebet, der Fastenmonat, und die Armensteuern zu den 5 Säulen des Islam. Und auch das Evangelium empfiehlt uns diese Methoden, Gebet, Fasten und Almosen, zum Eintrainieren des dreifachen Liebesgebotes und einer umfassenden Versöhnung. Nachzulesen in der Bergpredigt, Kapitel 6. Versöhnung ist also eine vierfache Aufgabe. Sie setzt erstens die Versöhnung mit Gott voraus. Das heißt, das Kreuzesopfer des menschgewordenen Gottes zu betrachten und mit Freude und Dankbarkeit zu erkennen, dass er uns ohne Vorleistung bedingungslos annimmt und liebt, so wie wir sind. Daraus erfolgt zweitens die Selbstannahme, das heißt, einen liebevollen Blick auf die eigene Lebensgeschichte zu entwickeln, sich demütig, aber entschlossen den eigenen Fehlern zu stellen und sie dem Wirken des Heiligen Geistes anzuempfehlen. Dies ermöglicht drittens überhaupt erst einen liebevollen Blick auf unsere Mitmenschen, den Verzicht, über sie zu urteilen, die Bereitschaft, ihnen ihre Fehler zu verzeihen oder wenigstens im Herzen zu vergeben, sofern es in der Begegnung nicht gelingt. Das sind wir Gott schuldig. Wenn wir uns darum glaubhaft bemühen, dann ist es viertens unsere Sendung, unsere Mission, alle Menschen zur Versöhnung mit Gott einzuladen. Gott selber mahnt durch uns als seine Gesandten, Apostoloi und Stellvertreter Christi, lasst euch mit Gott versöhnen.
In unserer Katechismusreihe bei Radio Horeb und Radio Maria hörten Sie heute einen Vortrag von Florian Kopp, Diakon und Religionslehrer aus Landsberg am Lech, über die Bitte des Vaterunsers: Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Diese Bitte ist so wichtig, dass sie die einzige ist, auf die der Herr in der Bergpredigt zu sprechen kommt und die er dort auch darlegt, heißt es im Katechismus Nummer 2841. Wie wir uns in eine Grundhaltung der Versöhnung einüben können, besonders auch durch Gebet, Fasten und Almosen, das hat uns in dieser Sendung Florian Kopp genauer erklärt. Sie können die heutige Sendung auch wieder kostenlos bei uns auf CD bestellen und zu Hause nachhören. Im Internet finden Sie weitere Informationen über das Programm von Radio Horeb auf www.horeb.org. Dort können Sie auch die Katechismus-Sendungen als Podcast und Download herunterladen. Vielen Dank an Sie, Herr Diakon Kopp, für den heutigen Vortrag. Wir bitten Sie zum Abschluss der Sendung um Ihren Segen.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten, damit ihr seinen liebevollen Blick auf eure Lebensgeschichte spürt. Er schenke euch ein weites Herz, das Platz hat für den Nächsten, für die Versöhnung und für die Barmherzigkeit. Das gewähre euch der dreifaltige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Einen gesegneten Tag wünscht Ihnen allen weiterhin Monika Baggett.